Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Und damit ganz herzlich willkommen zu Endzone, der DAZN NFL Talk. Da waren es nur noch vier Teams, Flo. Flo Hauser ist auch wieder zugeschaltet. Vier Teams sind noch übrig. Wir wissen nach diesem Wochenende, wer im Super Bowl steht. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Irre, mein lieber Christoph Stadler. Schön, dass du auch wieder am Start bist. Ja, da gibt's trotzdem aber, weil es nur zwei Spiele sind, vieles, vieles zu besprechen. Wichtige Matchups, tolle Teams, die dabei sind. Und ja, pure Vorfreude. Also ich habe so Bock auf diese zwei Games. Ich glaube, dir geht's da genauso.
Ja, es sind auch schöne Matchups. Ich meine, Chiefs, Bills haben uns, glaube ich, alle gewünscht vor der Saison. Ja. Oder war zumindest im Dreierpaket in der AFC mit dabei. Wenn es die Ravens geworden wären, wären wir, glaube ich, auch nicht beleidigt. Und Commanders hatte jetzt nicht auf meinem Tippzettel, aber ich freue mich ungemein, so ein Divisionsduell, so ein Außenseiter, der zweimal schon überrascht hat, warum nicht ein drittes Mal? Ich fände es schon irgendwie auch geil.
Total. Und das Kuriose ist, die Commanders sind Underdog. Die Eagles haben mal als Underdog den Super Bowl gewonnen. Ne? Also so ändern sich die Zeiten in der NFL.
Das ist wirklich unfassbar.
Wunderbar. Apropos Zeitenänderung in der NFL, es gibt so ein paar, ich glaube, das Arbeitsamt hat angerufen. Wir müssen ein bisschen was abarbeiten.
Die News.
Ja, der dickste Fisch auf dem Headcoach-Markt ist aus dem Teichfloh, kann man das so sagen? Ben Johnson ist der neue Headcoach der Chicago Bears. Was macht das mit dir oder macht's gar nichts mit dir?
Ja, tatsächlich schon, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Lake bei Chicago? Ist auch wurscht, da kann er jetzt fischen oder die Bears fischen vielleicht mit ihm. Lachs, mehr als nur Lachs. Spaß beiseite, jetzt mal wirklich ernsthaft. Also ich find's krass, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für die Bears macht es aber absolut Sinn. Ben Johnson hat ja auch schon ein paar Sachen gesagt bei seiner Antritts-PK, wo er auch meinte, er will natürlich den nächsten Schritt gehen, gerade mit Caleb Williams. Der Quarterback war auch mit ausschlaggebend, dass er diesen Job annimmt. Und bei den Lions die letzten zwei Jahre unfassbar krasse Offensive auf den Platz bekommen, immer unter den Top 5 in vielen, vielen Statistiken, wenn nicht sogar die beste der Liga. Und ich hoffe nur, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich hoffe nur, dass Ben Johnson kein weiterer Koordinator wird, der so himmelhoch jauchzend von allen gelobt wurde und als Headcoach scheitert. Ich wünsche es den Bears irgendwie. Ich finde Caleb Williams und generell der Roster, der hat Talent. Und Ben Johnson kann was draus machen. Das sind so meine 5 Cents dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ist ein guter Punkt, weil tatsächlich genau den Gedanken hatte ich auch. Hoffentlich funktioniert das alles, weil er ist ja schon ein sehr ruhiger Typ und bin gespannt, ob er dann auch Headcoach kann, weil das musst du schon auch können. Du musst eben Interviews geben. Das klingt so banal, aber du bist der Ansprechpartner Nummer 1 für die Medien. Das, was jetzt halt bei den Lions immer Dan Campbell dann gemacht hat, und der ist halt ein wahnsinnig eloquenter, kluger Typ. Das heißt nicht, dass es Ben Johnson nicht ist, aber du bist jetzt in einer neuen Rolle, dass du dich auch verteidigen musst, wenn es nicht läuft, was wahrscheinlich auch passieren wird am Anfang bei den Chicago Bears. Trotzdem, es gab ja wohl jetzt 3 Teams, die für ihn in Frage kamen. Eben die Chicago Bears, die es dann geworden sind, die Jacksonville Jaguars und die Las Vegas Raiders. Da würde ich auch behaupten, das ist schon das attraktivste Los. Die einzige Frage, die ich mir noch gestellt habe, ich hatte auch zum Beispiel mit Arik Bredendick, einem unserer Experten, mal gesprochen, der sich ganz klar war, dass er zu den Bears geht. Ich rein sportlich auch. Ich dachte nur, vielleicht ist er aber zu loyal den Lions gegenüber, um nicht zweimal pro Jahr gegen Detroit spielen zu wollen. Das darf am Ende des Tages auch keine Rolle spielen. Aber das wäre so ein Punkt gewesen, wo ich sage, Mensch, vielleicht ist das was er nicht unbedingt haben will, weil er eben lange jetzt gewartet hat eigentlich auf die Zusage von seiner Seite. Aber ich finde es mega spannend. Caleb Williams, glaube ich, wird schon am liebsten loslegen mit der neuen Saison.
Ja, total. Also wir haben es ja alle gesehen, was er mit der Lions-Offensive gemacht hat. Auch diese Trick-Plays etc., sehr innovatives Play-Calling oder auch einzelne Plays mit gewissen Routen, die da entstanden sind. Und ich glaube, es passt ganz gut, aber man darf halt den Fehler nicht machen, ihn jetzt nur auf diese Offensive runterzubringen, denn er muss natürlich alles im Blick haben. Und da finde ich es sehr spannend, auch deine Meinung zu hören, weil es ist noch nicht wirklich offiziell, aber sie bemühen sich wohl stark um 2 Jungs, die ihm dann zur Seite stehen. Und zwar zum einen der ehemalige Interims-Headcoach der New Orleans Saints, Dan Ritzy, der war da Special-Teams-Coordinator vorher, der soll der neue Special-Teams-Coordinator der Bears werden. Und jetzt kommt das Kuriose, finde ich, der ehemalige Head-Coach, also der Vorgänger von Ritzy bei den Saints, Dennis Allen als Defensive-Coordinator. Zum einen irgendwie interessant, weil er 2 Jungs mit Head-Coach-Erfahrung, auch wenn es bei Ritzy natürlich nur ein paar Monate sind, dazu holt, zu dem Thema, was du gerade schon gesagt hast. Auf der anderen Seite 2, die schon zusammengearbeitet haben, aber der eine der Nachfolger vom anderen ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn es so zustande kommt, bin ich ehrlich.
Musst auch ein bisschen schmunzeln. Allen finde ich tatsächlich mal einen sehr spannenden Pick, wenn das dann so kommen sollte. Also wenn wir aufzeichnen, Mittwochabend ist es noch nicht offiziell, aber ich glaube, was man so hört, wird es Dennis Allen dann werden als Defensive Coordinator. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall. Wahrscheinlich kein wirklich guter Head Coach, aber ein richtig guter Coordinator. Und das wird das Wichtige sein für Ben Johnson, sich da wirklich Qualität reinzuholen. Und das wäre, glaube ich, mit beiden der Fall, weil sie eben auch wissen, wie es ist, als Head Coach zu arbeiten, können ihm vielleicht auch ein bisschen Unterstützung geben. Glaube ich, könnte sehr, sehr gut passen, weil bei der Defense, muss man auch sagen, ist richtig viel vorhanden. Das muss man ja eigentlich nur fortführen.
Genau, also das ist sehr spannend, wenn es offiziell wird. Schauen wir mal, wie diese persönliche Konstellation, wie gesagt, ich finde es, als ich das gelesen habe, sehr, sehr kurios, sehr witzig. Dann haben wir noch weitere News, was die ganzen Coaches angeht. Die Atlanta Falcons haben einen neuen Defensive Coordinator, Jeff Ulbrich, der zuletzt ja interimsweise der Head Coach der New York Jets war, vorher dort ja auch Defensive Coordinator. Der wird jetzt wieder mit Raheem Morris zusammenarbeiten. Die haben schon mal 5 Jahre zusammengearbeitet, 2015 bis 2020. Ich finde, rein von dem Talent, was die Jets hatten und auch mit dem, was er da gemacht hat, auch wenn die Jets waren dieses Jahr, ist es ein guter Call für Atlanta, die da ja auf jeden Fall auch Talent hatten in der Defense. Zum Ende hin haben sie sich da verbessert, aber grundsätzlich da einen neuen Coordinator da vorzustellen, ist, glaube ich, genau der richtige Weg und mit ihm, glaube ich, eine gute Wahl getroffen worden.
Ja, genau, vor allem einen guten Coordinator sich geholt, Defensive Coordinator, haben wohl mit 7 Kandidaten gesprochen, er war der Wunschkandidat, du bekommst deinen Wunschkandidat, ist immer ja das Beste eigentlich, was den Output dann anbelangt. Du hast schon mal gesagt, sie haben zusammengearbeitet, er und Raheem Morris. 2020 war dann sogar Defensive Coordinator bei den Falcons, als Morris interimistisch als Head Coach übernommen hat. Und ja, der hat unter Salah einen super Job gemacht. Du hast gemerkt, als er dann mehr Aufgaben als Headcoach hatte, war es für die Defense auch ein bisschen schwieriger. Aber ganz grundsätzlich ist ein richtig guter Defensive Coordinator. Und ich glaube, da schlummert mehr Potenzial bei den Falcons, als was da dieses Jahr geschürft wurde.
Ja, bringt mich zum nächsten Defensive Coordinator-Posten, der vergeben wurde bei den Indianapolis Colts.
Spannend.
Ist jetzt Lou Anarumo da, der bei den Bengals ja entlassen wurde. Mhm. Und ihr erinnert euch vielleicht alle, auch vor allen Dingen am Anfang der Saison, aber auch nochmal zum Ende hin, auch wenn die Bengals dann nochmal einen ordentlichen Run hingelegt haben, auch dank der Defense in einigen Spielen, muss man ehrlicherweise sagen. Der wurde entlassen, weil die Defense und was er da rausgeholt hat, nicht gut genug war. Die Frage ist, geht das jetzt bei den Colts, auch wenn natürlich die Offseason lang neue Spieler kommen werden, einige gehen werden, das ist klar, aber da interessiert mich mal, wie du das siehst, weil er hat ja jetzt nicht den besten Eindruck hinterlassen, obwohl er an und für sich ein guter Koordinator ist.
Genau, ich habe es ja schon mal gesagt, als er entlassen wurde, dass ich von ihm eigentlich grundsätzlich sehr viel halte. Ich finde es aber tatsächlich ganz lustig, 2 der für mich enttäuschendsten Defensiven in der abgelaufenen Saison waren die Falcons und die Colts. Entschuldigung, die Falcons. Die hat man die Bengals und die Colts. Die Falcons können wir auch noch ein bisschen mit reinrechnen. Die Bengals und die Colts. Und jetzt wechselt er von einem quasi zum anderen. Ich meine, Anarumo hat mit den Bengals durchaus mal jetzt keine überragenden Defensiven zusammengestellt, aber kompetitive Defensiven. Ich meine, die waren im Super Bowl und auch dank ihm. Da hat er auch den Spitznamen Mad Scientist bekommen, weil er eben in den Matchups gerade gegen die Chiefs immer tolle Ideen hatte. Es reicht halt nicht nur in einem Matchup immer gute Ideen zu haben. Ich finde es per se eine spannende Wahl als Nachfolger von Gus Bradley, dass da was Neues passiert bei den Colts, war ja auch zu erwarten. Aber das ist schon auch Teil der Wahrheit. Bei den Bengals in den letzten 2 Jahren hat er nicht viel hinbekommen. Die haben viele Veterans abgegeben, Jesse Bates und so weiter und so fort. Und mit den jungen Spielern haben sie es nicht adäquat hinbekommen. Da bin ich tatsächlich gespannt, ob das bei den Colts funktioniert, weil da muss man auch sagen, Teil der Wahrheit ist, bei den Colts waren viele Verletzungen auf defensiver Seite.
Das stimmt,
das könnte stimmt. Dann vielleicht besser werden.
Also grundsätzlich, Lou Anarumo, glaube ich, die letzte Saison muss man einfach vergessen, so blöd es klingen mag. Und dann schauen wir mal, was bei den Colts passieren kann in dieser Offseason. Spannender neuer DC dort in Indy. Dann haben wir noch andere News, da ist nicht ganz klar, wie viel und wie viel Geld und wie lang eigentlich, aber die Minnesota Vikings verlängern den Vertrag von Head Coach Kevin O'Connell langfristig. Das ist, glaube ich, trotz des Ausscheidens dann in den Playoffs ein guter Call, weil an und für sich habe ich das Gefühl, da ist alles stimmig, soweit bei den Vikings, Quarterback-Position offen, aber wir werden sehen. Und bei den Tampa Bay Buccaneers auch langfristiger Vertrag, der da kommen wird. Das ist der Offensive Coordinator Liam Cohen, der ja auch als Head Coach bei einigen Teams, unter anderem den Jacksonville Jaguars, im Gespräch war. Sie werden einen neuen Vertrag aufsetzen und werden ihn zum bestbezahlten Coordinator der Liga machen.
Also bei O'Connell, glaube ich, können wir es relativ schnell machen. Da gab es ja irgendwie mal auch so im Laufe der Saison, weil noch kein neuer Vertrag ausgehandelt war, so Trade-Gerüchte, ob man den sich irgendwie holen könnte, dass er die Vikings verlässt. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen wild, weil der hat jetzt die dritte Saison, einmal 13-4 der Rekord, einmal 7-10, okay, das war mit der Verletzung von Cousins und jetzt 14-3 der Rekord. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja. Der nächste Schritt wäre eben dann Erfolg in den Playoffs zu haben. Aber da glaube ich, hätte mich jetzt schwer gewundert, wenn die Vikings da irgendwas anders gemacht hätten, eine andere Richtung eingeschlagen hätten. Und bei Liam Cohen, genau, der war wohl bei den Jaguars sehr, sehr hoch im Kurs, nachdem Ben Johnson sich für die Bears entschieden hat, aber von sich aus jetzt abgesagt und bleibt bei den Bucks. Freut mich extrem für Tampa, weil die Offense, wenn die dann hoffentlich fit ist, je nachdem, wie es personell dann ausschaut, Chris Godwin, da lief ja der Vertrag aus, aber könnte weiter extrem viel Spaß machen, hat schon in dem Jahr extrem viel Spaß gemacht. Freue mich tatsächlich sehr, dass er bleibt.
Ja, finde ich auch gut, auch in dem Zusammenschluss mit Baker Mayfield, die sich ja da sehr schätzen und auch gut kennen. Und du hast es richtig gesagt, Max, also Max Geld bei den Bucks, also dementsprechend ist das absolut richtig.
Dann haben wir noch den Patriots, oder? Die haben nämlich gleich zweimal. Es ist zwar noch, wenn wir aufzeichnen, Gerüchte halber, sollte aber dann relativ bald fix sein auf der Offensive Coordinator Position. Josh McDaniels kommt zum dritten Mal nach New England und als Defensive Coordinator holt man sich wohl Terrell Williams von den Detroit Lions. Und wollen wir anfangen, Josh McDaniels?
Ich glaube, es geht auch schnell. Dein Lachen nehme ich auch. Das ist wieder dieses Paradebeispiel. Head Coach bei den Las Vegas Raiders, das war gar nichts. Offensive Coordinator unter Bill Belichick und so, das war ja eigentlich richtig cool immer. Was heißt richtig cool? Noch nicht so innovativ, wie wir heute sind in der Liga, muss man auch sagen. Also ich bin auf die Entwicklung generell bei ihm gespannt. Aber spannender Roster, spannende Spieler, spannender Quarterback für Josh McDaniels und vor allen Dingen auch mit dem Head Coach Mike Vrabel, da weiß man auch, was man hat, glaube ich. Also das braucht Josh McDaniels auch, um zu wissen, wie er eingenordnet ist in New England.
Aber die Patriots halt, fischen schon einfach immer im selben Teich, oder? Oder im eigenen Teich?
Ja, genau. Das wollte ich gerade noch sagen. Also es ist halt Patriots Style. Hatte da Erfolg und jetzt ist vieles anders. Aber mit Stallgeruch würde man beim FC Bayern sagen. Deswegen, ich bin dann gespannt, was er macht. Spannender ist tatsächlich Terrell Williams, finde ich, weil der da einen neuen Wind reinbringt, wenn man so will.
Genau, das ist mal keiner aus dem eigenen Teich. Ja. Der kommt von den Detroit Lions, war eben auch schon, was man so gehört hat, der Top-Favorit bei den Patriots, bei Mike Vrabel. Die kennen sich auch aus einer gemeinsamen Zeit bei den Tennessee Titans. Da war Williams D-Line-Coach und Assistant-Head-Coach. Ja, und 2024 war eben zuletzt bei den Detroit Lions als D-Line-Coach und Run-Game-Coordinator. Ich kann auch nicht so wahnsinnig viel sagen, find's aber spannend und auf der anderen Seite auch bitter für die Lions, weil das jetzt eben der Preis des Erfolgs ist, dass dir viele, viele Coordinator abhauen.
Absolut. Und wenn man nur seine Position mal ansieht, sein Room, quasi sein Meetingraum mit dieser Defensive Line vor allen Dingen, immer wieder sehr, sehr viele Verletzungen gehabt und trotzdem gute Plays hinbekommen mit guten Leuten. Also auch in der Tiefe waren sie da gut aufgestellt. Und das ist mit Sicherheit auch der Verdienst von Terrell Williams.
Und dann haben wir noch einen GM bei den Tennessee Titans. Der ist mittlerweile auch schon vorgestellt. Mike Borgonzi ist der neue General Manager. Der war zuletzt 3 Jahre lang Assistant GM bei den Kansas City Chiefs, ist aber seit 2009 schon in der Organisation der Chiefs gewesen, also wirklich bei allen Erfolgen mit dabei und bei der ganzen Entwicklung jetzt in den letzten Jahren, war da, was man so gehört hat, viel im Scouting eben eingebunden, in der Weiterentwicklung der Spieler und das wollten die Titans wohl explizit haben und haben da dann wohl ihren Kandidaten gefunden, der sie in bessere Sphären bringen soll, mit dem Nummer 1 Pick natürlich durchaus nicht unattraktiv.
Der auch schon gesagt hat, wir werden auf jeden Fall auf gute Talente gehen mit diesem ersten Pick.
Das also wäre auch ein guter Tipp von mir.
Da wird nichts getradet oder hin und her geschoben. Also die so werden den ersten Pick auf jeden Fall nehmen. Und Borgonzi immer mal wieder im Gespräch über die Jahre schon. Und jetzt ist er tatsächlich mal GM geworden.
Ja, schadet nicht, was sich von den Chiefs zu holen. Der Track Record in den letzten Jahren ist okay.
Apropos von den Chiefs holen.
Werbung.
Ja, letzte Woche haben wir das schon geklärt, Christoph, dass wir beide die Pizza als Lieblingsessen haben, vor allen Dingen an so einem Football
von vielen Lieblingsessen.
Ja, bei dir, ja, natürlich. Ich ernähre mich ja nur von Pizza, morgens, mittags, abends. Spaß beiseite. Bei so einem Footballabend gehört das, finde ich, definitiv mit dazu, ne?
Und da haben wir auch diese Woche was für euch, wenn ihr letzte Woche schon zugehört habt, die neue Pizza, wie soll ich sagen, der Kansas City Chiefs. Original Wagner hat im Rahmen einer Kooperation mit den Kansas City Chiefs, mit dem Titelverteidiger, eine neue Sorte der Big Pizza oder Big City Pizza entwickelt. Die Big City Hashtag Kansas City Chiefs Edition. Und ich sag mal so, die Zutaten sind nach meinen Geschmack. Ich hoffe auch nach deinem Geschmack.
Ja, das hast du letzte Woche schon gesagt. Du bist ja eh ein scharfer Typ. Also wir haben, wir haben Rinderhackfleisch drauf, wir haben scharfe Jalapenos und rote Zwiebeln, also wirklich was für einen Gaumen. Und ja, da hat man sich mit diesem Konzept dieser Big City Pizzen oder vor allen Dingen bei den Kansas City Chiefs jetzt in der Kooperation an die Metropolen dieser Welt da gehalten bei Original Wagner. Und dementsprechend kann man eigentlich nur sagen, Christoph, kaufe ihr und probieren.
Genau, probiert unbedingt diese neue Kansas City Chiefs Pizza von Wagner, denn Wagner, das wisst ihr eh, steht für Qualität, für Innovation und Vielfalt. Und jetzt lasst es einfach schmecken und schaut ein bisschen Player Football.
Und vor allen Dingen mit dieser Kooperation auf die Kansas City Chiefs. Und damit machen wir natürlich auch weiter. So, denn wir haben das AFC Championship Game beziehungsweise in dieser Folge ja angekündigt, nur noch zwei Spiele bis zum Super Bowl und eins davon ist das Conference Championship Game aus der AFC. Die Kansas City Chiefs zu Hause im GEHA Field at Arrowhead Stadium gegen die Buffalo Bills.
Wo, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Wo spielen
im
sie?
Im GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City. gegen die Buffalo Bills. Die sind da mal wieder zu Gast. Gab es ja vor einiger Zeit auch mal umgekehrt, aber eigentlich spielen die Chiefs ja immer zu Hause. Die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Viele erwarten, das wird das geilste Spiel mal wieder ever. Da können wir eh gleich drüber sprechen. Es ist das vierte Playoff-Duell zwischen Josh Allen und Patrick Mahomes und das ist die große Geschichte, wenn man ehrlich ist. Josh Allen hat keinen Sieg geholt gegen Patrick Mahomes in den Playoffs. Allerdings die letzten vier in der Regular Season sind ja in Woche 11 auch schon aufeinander getroffen. Da sind sehr, sehr viele Thematiken drin. Wir versuchen jetzt alles mal abzuarbeiten. Aber vorab, Christoph, das Spiel dann am Montag ab 0:30 ist Kickoff. Genau, wir fangen, glaube ich, 12 Minuten vorher an. Also rund um 10 vor halb gehen wir da auf Sendung. Roman
0:25 ist, weil Kickoff wird 0:40 sein.
Ah, ist das, okay, 0:40.
Also, ja, 0:30 schreibt die NFL da immer hin, aber es ist eigentlich 0:40.
Okay,
0:25 geht's los mit der Übertragung.
Danke, dann weiß ich jetzt, wann ich da sein muss.
So war zumindest mein letzter Stand.
Ja, sehr gut, vielen Dank. Genau, und da will ich eigentlich nur die Frage stellen, man kann sich auf dieses Duell eigentlich nur freuen, oder?
Ich glaube, das haben wir alle irgendwie erhofft, oder? Weil es eben auch immer knappe Spiele sind. Die letzten 5 Duelle, die Punktedifferenz war 9, 3, 3, 6, 4 Punkte.
Ja.
Also, ja, das waren einfach immer tolle Spiele, sagen wir, wie es ist. Das Duell in Woche 11 war dann das deutlichste, dieses 30-21 für Buffalo und die Bills könnten das dritte Team werden seit 2018, die Kansas City in einer Saison zweimal schlagen könnten. Das haben die Patriots 2018 geschafft und die Bengals 2021. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, es kommt so gut wie nie eigentlich vor.
Ja, das stimmt.
Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Bills da, ja, ich sag mal so, dieses Playoff-Trauma abschütteln können oder ob wir wieder in dieses Fahrwasser kommen. Ah ja, Regular Season, da schlagen wir sie, aber sobald es in die Playoffs geht, oh je, da sind es die Chiefs. Und das schwingt einfach für mich immer mit, sage ich dir ganz ehrlich, das ist einfach immer im Kopf mit dabei, weil die Chiefs haben da bisher in den Playoffs, du hast es gesagt, da steht Mahomes gegen Allen 3-0 immer das bessere Ende für sich gehabt. Mhm. Und teilweise auch in spektakulären Spielen.
Ja, total. Also erinnert euch gerne vor 2 Jahren dann für viele das Spiel des Jahrzehnts irgendwie. Das war in der Divisional Round allerdings, in die Overtime dann ging und am Ende war es ein 42-36, glaube ich.
Crazy
Dass
Fall,
die Chiefs gewonnen haben. Da ist in den letzten 5 Minuten so viel passiert und ich glaube 3 Touchdowns innerhalb der letzten 1 Minute und 45 Sekunden. Völlig irre. Kann sich jeder dran erinnern, auch im Arrowhead gewesen. Und ich finde es in dieser Saison allerdings spannender als sonst. Man hatte davor die Jahre immer das Gefühl, die Bills, ja, sie sind ein gutes Team, Josh Allen sieht super aus, die Offense sieht gut aus, die Defense sieht gut aus, aber es sind die Kansas City Chiefs, es sind die Playoff Chiefs, die haben in vielen Statistiken waren sie klar besser. Dieses Jahr ist es halt andersrum. Also ich habe das extra nochmal nachgeguckt, bevor wir vielleicht auch in Matchups und so weiter gehen. Die Bills nach EPA sind im Run-Game als auch im Passing-Game einfach besser als die Kansas City Chiefs. Und
naja,
das ist ungewohnt. Und viele sagen auch Josh Allen, die beste Saison, die er spielt, vielleicht sogar die beste Offensive, die sie haben diese Saison. Haben wir ja auch schon im Podcast drüber gesprochen. Also es ist für mich schwer zu greifen, ob die Bills dann wirklich, wir werden ja gleich ein paar Sachen ansprechen, Favoriten sein können im Arrowhead.
Oh, ich tue mir eh immer so ein bisschen schwer mit Favoriten und Nicht-Favoriten. Aber natürlich ist das Thema, bei den Chiefs wissen wir nicht so genau, was wir, vielleicht wenn wir damit starten, von der offensiven Seite her einfach bekommen. Ja. Natürlich wissen wir haben Patrick Mahomes, immer noch der beste Quarterback auf diesem Planeten, ist einfach so. Nur was ich schon sehr deutlich finde im Moment, das kristallisiert sich ja immer mehr auch raus und hat man auch gegen die Texans gesehen, die Offense muss eigentlich oder kann nur durchs Passspiel ins Laufen kommen und eben nicht durchs Laufspiel. Gegen Houston waren es 50 Rushing Yards bei 22 Carries. Muss man jetzt sagen, das Passspiel war jetzt auch nicht überragend, was die Stats ganz einfach anbelangt. Trotzdem hast du halt gemerkt, wenn was geht, war es halt Mahomes für Kelce. Das war halt die Connection, die funktioniert hat, oder Mahomes, der selber scrambled. Pacheco ist halt im Moment für mich, und das hat natürlich auch mit seiner Verletzung zu tun, absoluter Nullfaktor. 6 Spiele hat er jetzt gemacht seit seinem Comeback und er hatte einmal mehr als 4 Yards per Attempt. Das war gleich im ersten Spiel beim Comeback gegen die Raiders, da waren 6,3. In den anderen 5 Spielen, mal kurz seine Averages, 3,9, 2,5, 2,9, 3,0, 3,6. Mhm. Für mich wirkt diese Chiefs Offense wahnsinnig eindimensional. Das ist jetzt kein komplett neues Phänomen, aber letztes Jahr hatten wir halt immer noch den Stampfer Pacheco mit dabei, der dann für Big Plays da war. Sehe ich im Moment nicht, und Kareem Hunt macht halt die Big Plays in der Red Zone. Mhm. Und alles andere lastet dann quasi auf Patrick Mahomes im Passspiel. So ist mein Eindruck auch vom Texans-Spiel.
Ja, total. Und übrigens ja auch wieder unter 200 Passing Yards am Ende des Tages, ne? Gegen die
Texans. Ich glaube, es war sein schlechtestes Playoff-Spiel sogar, was Correct. Die reine Passing Yards anbelangt hat.
Fun Fact zwischendurch von Josh Allen auch letzte Woche.
Das stimmt.
In Division Round. Das nur mal am Rande. Und was ich auch noch einhaken möchte beim Passing Game ist, dass genau das, um zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Playoff Chiefs, ne? In der Division Round, also letzte Woche, haben entweder Hopkins noch Smith-Schuster noch Hollywood Brown einen Ball gefangen. So, Travis Kelce 117 Yards gemacht. Mehr als die Hälfte der Total Yards von den Chiefs. Und das ist die große Stärke dieses Mahomes-Kelce-Duo. Und ich bin da total bei dir, dass sich dann darauf verlassen wird, weil auch beim Laufspiel, und da komme ich darauf zurück, dieses Thema Offensive Line, gerade linke Seite, ständig neuer Left Guard und so weiter und so fort. Da haben sie im Run-Block bei der Offensive Line echt federn lassen müssen in dieser Saison. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Das ist Fakt, ja. Da gebe ich dir recht.
Und das aber auch auf Kosten immer mal wieder im Passing-Game am Anfang der Saison. Das ist dann ab der Hälfte der Regular Season fast ad acta gelegt worden. Das sieht viel, viel besser aus. Wir haben sie auch seit 7 Spielen keine Interception geworfen und so. Also schon sehr, sehr stark. Die Frage, die ich dir aber stellen will oder euch allen da draußen ist, mit diesem Wissen, was Christoph gerade gesagt hat und was ich gesagt habe, dass Mahomes und Kelce in den Playoffs immer funktionieren. Max Nicou hat mir geschrieben, ein Fußballexperte bei The Zone, der meinte, sag mal, Flo, wie kann das eigentlich sein, wenn wir hier bei WhatsApp schreiben, immer diese Mahomes und Kelce über die Mitte, dass die Texans es nicht hinbekommen? Und das ist für mich diese große Frage, warum es bei den Chiefs dann trotz immer wieder funktioniert und sich aufs Passspiel so verlassen wird, wie du gesagt hast, und immer Travis Kelce über die Mitte frei ist und dann am Ende des Tages die Hälfte der Total Yards erzielt. Das ist ja Wahnsinn.
Das haben sie aber halt auch wahnsinnig clever gemacht, und das ist eben auch die große Qualität von dem Andy Reid gegen die Texans. Was haben wir da vorher gesagt? Also dieses Matchup, hast du auch gerade angesprochen, O-Line gegen D-Line, also O-Line der Chiefs gegen D-Line der Texans. Da hast du Will Anderson, ein Monster, Daniel Hunter, ein Monster, aber Mahomes kann den Druck normalerweise ausweichen. Das kann er einfach, egal wer da per se kommt. Und was war dann? Du willst, und das war eben schon ersichtlich, du willst wegbleiben von den beiden starken Cornerbacks, von Lasseter und von Stingley. Und dann gehst du halt mehr durch die Mitte, und das war halt perfekt für Travis Kelce, dass er natürlich so viel Platz immer bekommt. Ja, das war natürlich dann das Problem der Houston Texans, dass sie eben Kelce eigentlich gar nicht gestoppt bekommen haben. Deswegen Hopkins überhaupt kein Faktor, Smith-Schuster überhaupt kein Faktor. Worthy war jetzt auch nicht ein richtig großer Faktor, wenn wir ehrlich sind. Von daher, Hollywood Brown hätte ich zum Beispiel auch ein bisschen mehr erwartet, dass man was Downfield geht, war aber gar nicht nötig, weil sie immer durch die Mitte sind mit Travis Kelce, der ist immer hinter die Linebacker gekommen, und Mahomes bekommt halt die Pässe dahin, da ist ein bisschen zu viel Platz, Yards after Catch von Travis Kelce, und dann wird's halt verdammt schwierig. Das jetzt aufs Buffalo Matchup umgemünzt, der Pass Rush der Bills ist ein guter, solider, nicht so gut wie bei den Texans. Aber auch da glaube ich, dass du grundsätzlich aus Mahomes-Sicht hinter die Line, also Kelce und Mahomes-Sicht hinter die Linebacker kommst, um da Kelce anzuspielen, weil du dann eben Unterstützung von den Safeties brauchst, was bei den Bills jetzt auch nicht die allerbesten sind. Soll jetzt gar kein Hate sein, aber es sind nicht die allerbesten bei den Buffalo Bills. Die sind grundsolide, nicht mehr, nicht weniger. Und deswegen könnte ich mir wieder vorstellen, dass Kelce wenig überraschend wieder ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, ob das dann genauso passt von den Matchups, wie es gegen Texans war, weil da war der Matchplan einfach wunderbar exekutiert. Aber so rein von der Theorie könnte ich mir vorstellen, dass es hinhaut. Lustigerweise im ersten Saisonduell in Woche 11 haben sie es wunderbar gemacht.
Wollte ich gerade sagen,
ja. Da war Kelce bei 8 Receiving Yards, 2 Catches, 4-mal getargetet. Nur in Woche 2 gegen Cincy hat er noch weniger Receiving Yards hinbekommen, da waren es 5. Und was hat Buffalo gemacht? Ich habe mir alle seine Sachen nochmal angeschaut in diesem Spiel. Die waren die ganze Zeit mit ihren Cornerbacks in Man-Coverage, sind ihm da wirklich an der Line of Scrimmage auf gut Deutsch schon auf den Keks gegangen. Und das haben sie richtig gut hinbekommen, dass Kelce eigentlich nie so ein Faktor war. Mit dem Wissen von letzter Woche könnte ich mir vorstellen, dass die Chiefs das wiederum besser hinbekommen. Also das war jetzt eine sehr lange Ausführung.
Das ist dieses, wenn du denkst, dann denkt der andere, du denkst. Aber genau das ist der Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe, denn mit dem Learning, und das sage ich ja immer wieder, aus dem Regular Season Aufeinandertreffen, das sie jetzt ja haben, sie sind keine Divisionsrivalen, aber sie sind schon aufeinander getroffen, brauchen die Bills, glaube ich, dann eben, du hast sie kurz schon angeschnitten, diese Linebacker-Unit und Matt Milano, der übrigens noch angeschlagen ist, also nicht ganz fit, um dann eben diese eigentliche Mismatches ja zugunsten der Offense trotzdem zu kreieren, um die Räume dann genau dort in der Mitte zuzumachen. Weil die Chiefs werden sich natürlich auch was einfallen lassen mit dem Wissen, was du gerade dargelegt hast, vor allen Dingen aus Cornerback-Sicht der Bills. Und ich glaube, da wird es ganz, ganz wichtig werden, was auf der mittleren Linebacker-Position bei den Bills passiert im Passing-Game, das zu verteidigen. Denn dass Mahomes dann trotzdem diese Plays extenden kann, wie kein Zweiter fast oder in den Top 3 ist dieser Liga, das wissen wir auch alles. Und dann geht's eben darum, dass du trotz Man-Coverage irgendwie einen Übergang vielleicht mal hinbekommst, wenn irgendwelches Landrouten oder sowas gelaufen werden und dann Travis Kelce plötzlich wieder frei ist. Oder auch Noah Gray, dürfen wir nie vergessen. Also diese Tight-Ends-Thematik ist bei den Chiefs eine ordentliche und ich glaube, das wichtigste Matchup in dem Fall ist Linebacker mit reinziehen und die Mitte dicht machen.
Die Texans haben ja wahnsinnig viel Zone gespielt letzte Woche und bei diesem letzten Playoff-Duell zwischen den Bills, die kommen ja eigentlich fast immer aufeinander, letztes Jahr, als die Bills dann ausgeschieden sind, haben die Bills auch mit mehr Zone-Coverage gespielt, was Kelce grundsätzlich besser liegen wird auch, sagen wir es vielleicht so. Nur das muss man sagen, die Bills sind in der Defensive, so zumindest mein Eindruck, sind sie besser, variabler, weil zum Beispiel auch die Bills jetzt im letzten Spiel, im Spiel dann umgestellt haben, diese In-Game-Adjustments haben wunderbar funktioniert, gegen Baltimore haben sie auf Man-Coverage umgestellt, 54% Man-Coverage, sonst haben sie nicht mal die Hälfte davon als Wert. Und haben auch mit der höchsten Rate geblitzt in dieser Saison gegen die Ravens. Also das war in-game dann dein Matchplan angepasst. Und das können sie dieses Jahr wie vielleicht ganz wenig andere Mannschaften. Und das könnte eben gegen die Chiefs durchaus auch wichtig sein, um vielleicht auch andere Looks ihnen anzubieten. Also wenn sie das wieder hinbekommen, könnte da durchaus was gehen auf der defensiven Buffalo-Seite.
Total. Und ich finde es aber spannend, wenn man den Blitz damit reinschmeißen möchte, ist natürlich ein anderes Team, die Kansas City Chiefs, aber das könnte den Chiefs natürlich wieder in die Karten spielen zum Stichwort Laufspiel, das du ja ganz am Anfang angesprochen hast. Weil so verteidigst du natürlich die Ravens, wenn du sie dann dazu zwingst, gewisse Dinge zu machen mit den Beinen, was sie gut gemacht haben, keine Frage. Aber da waren die Bills insgesamt über die gesamte Strecke des Spiels dann gut eingestellt. Das könnten die Chiefs halt auch wieder nutzen. Also ihr seht schon, die Koordinatoren Christoph Stadler und Flauser,
Bitte nicht, um Gottes Willen.
Also bitte ruft uns nicht an, wenn irgendwelche Posten zu vergeben sind. Aber das ist genau das, da ist ja immer so ein Rattenschwanz dahinter. Und ihr merkt auch, bei diesen beiden Teams ist es halt auch höchstes Niveau, dass das es genau auf diese Nuancen ankommt. Wann ändere ich was vielleicht im Spiel oder auch mit dem Learning aus Woche 11? Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also das wird interessant werden, wie diese Chiefs-Offense, um dann bei diesem Thema zu bleiben, reagieren wird, wenn die Bills eben genau das machen, wie es du gerade auch angesprochen hast.
Ja, und Rousseau, Von Miller, Ed Oliver, das werden ganz wichtige Spieler für dieses Spiel sein. In diesem Woche 11 Matchup, da haben sie ihn Mahomes zu 37% unter Druck gesetzt und dann kam auch nicht so viel bei rum bei Mahomes. Mhm. Der hat 4 von 11 Pässe angebracht für 19 Yards, das klingt jetzt nicht so Mahomes-like. Natürlich, gerade in solchen großen Spielen, wenn der Druck kommt, wenn einer mit umgehen kann, soll es eigentlich Patrick Mahomes sein, dass vielleicht auch sich mehr Downfield-Chancen ergeben, als es zum Beispiel gegen die Texans der Fall war. Da erwarte ich schon zum Beispiel einen Worthy, der, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen wird als eigentlich alle Receiver im Texans-Spiel, weil eben Worthy auch diese Defensive mal so ein bisschen auseinanderziehen kann. Das ist halt der explosivste Spieler bei den Chiefs und da muss, glaube ich, schon ein bisschen mehr kommen. Auch bei dem habe ich nochmal angeschaut, was der für Catches hatte. 4 Catches für 61 Yards, 1 Touchdown, da war viel so Checkdown und dann von ihm Yards after Catch, aber er wurde ja relativ variabel schon in den letzten Spielen eigentlich eingesetzt, hat jetzt gegen die Texans nicht so funktioniert. Aber erinnerst du dich auch noch dran, und das darf halt nicht passieren, Worthy hatte einen so einen Big Play, Pass tief aus der eigenen Hälfte von Mahomes, das war dann also mit einem Dropback an die eigene 20-Yard-Linie, und er fängt ihn eigentlich an der gegnerischen 30-Yard-Linie, bringt aber die Füße nicht mehr rein ins Feld.
Stimmt, ja.
Da stand 7-13, mussten danach dann, also Mahomes musste den Sack noch einstecken, danach mussten sie panten, weil sie immer weiter zurück mussten. Also es hätte ganz anders da laufen können, wenn Worthy diesen Big Catch macht, was eigentlich ein machbarer Catch gewesen wäre. Also das wird natürlich ganz wichtig sein, solche Momente, gerade von so einem jungen Spieler wie Worthy, die dann auszunutzen, weil das wird gegen die Bills nicht so oft vorkommen in einem Playoff-Spiel.
Ja, und du brauchst ihn als X-Faktor, sag ich mal, du hast es angesprochen, in die Breite zu ziehen, auch vor allen Dingen für den zweiten oder dritten Read von Mahomes wichtig, wenn genau das passiert, was wir gerade angesprochen haben, dass die Bills Kelce oder andere eben zustellen, und er kann tiefes Target sein, er kann Lücken dadurch aber auch für andere ziehen, wenn er tief geht und einen mitnimmt, vielleicht sogar zwei mitnimmt, ne? Der hat ja diese Geschwindigkeit. Also den braucht's auf jeden Fall viel, viel, viel mehr. Ich bin auch so ein bisschen der Meinung, da können wir vielleicht dann auch zu den Bills rübergehen. Mhm. Xavier Worthy, weil du auch Checkdown angesprochen hast und dann mit der Geschwindigkeit, ist der schnellere und vielleicht auch etwas bessere Shakir bei den Bills, weil er einfach die Geschwindigkeit hat. Shakir ist ein verlässlicherer Passcatcher, keine Frage. Hat auch einige seiner Yards auf der Catch gemacht, aber ich glaube, dass diese Qualität, die Worthy mitbringt, eben alleine mit dem Tempo, macht ihn zu einem gefährlicheren Spieler als vielleicht Shakir, wo man es ja erwartet in diesem Matchup und vor allen Dingen im Zusammenspiel mit Josh Allen.
Es wird eben die spannende Frage sein bei den Bills, wer kann da vorne weggehen? Also Passspiel gegen die Ravens in der zweiten Halbzeit war nicht mehr so ganz wichtig, da war eher so der Verwaltungsmodus. Shakir ist dieses Jahr für mich so eine Mini-Version von Amon-Ra St. Brown. So quasi, wenn nichts mehr geht, gibst ihm den Ball, der macht dann auch irgendwie einen First Down. Das ist natürlich nicht das Niveau von dem Amon-Ra St. Brown, aber hat einen wahnsinnig wichtigen Impact für die Bills in dieser Saison. Und ja, bei Buffalo, das ist jetzt ganz spektakulär, was ich sage, da steht und fällt alles mit Josh Allen.
Ja.
Das ist relativ einfach bei den Bills, diese Offense. Ich glaube, dass grundsätzlich, auch wenn es die Zahlen vielleicht anders hergeben, ich finde schon, dass die Chiefs Offense per se mehr zu bieten hat. Aber ich finde, die Bills machen mehr draus aus dem, was sie haben. Und das ist schon beeindruckend. Und da bin ich wirklich gespannt, wie dieses Zusammenspiel wieder ist. Josh Allen mit seiner O-Line, das funktioniert einfach richtig gut. Du hast ein unfassbar gutes Tackle-Duo mit Deion Dawkins, mit Spencer Brown. Auf der anderen Seite hast du halt einen Chris Jones. Im ersten Duell wurde er zu 32%, wurden Double-Teams auf ihn geschmissen. Nur finde ich schon auch, Kalafdis macht im Moment gerade einen richtig guten Job bei den Chiefs. Also wenn Jones aus dem Spiel sein sollte, was nicht passieren wird, aber ihr wisst, wie ich es meine, ist Kalafdis schon gerade im Moment, finde ich, ein richtiges Playoff-Monster. Und dieser O-Line hat gegen die Broncos es gut gemacht, diesen richtig starken Pass-Rush, ich nenne es mal, zu neutralisieren. Gegen Baltimore haben sie eine starke Run-Defense eben geknackt.
Ja.
Baltimore hat 147 Rushing Yards zugelassen, gegen kein Team mehr. Und das hilft natürlich dann eben den Bills auch wieder, weil die haben eben diesen Mix aus Passspiel und Laufspiel. Da ist der Mix ein bisschen anderer, als das bei den Chiefs ist.
Ja, voll. Und ich gebe dir recht mit diesem vom Namen her, denn ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, diese Buffalo Bills Offensive mit Josh Allen, der eine unfassbare Saison spielt, so wenig Turnover wie noch nie, Rushing Touchdowns ohne Ende und so weiter und so fort, diese Rekorde hatten wir alle schon, und dann eben auch auf mehrere Schultern verteilt, die vom Namen her vielleicht nicht so sind wie bei den Chiefs, aber Shakir über diese kurzen Dinger funktioniert, James Cook dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen, der ja auch zwei Rushing Touchdowns hatte, glaube ich, in dem ersten Duell in Woche 11, also das Laufspiel da wird natürlich sehr, sehr wichtig sein auch. Und ich habe mir eins aufgeschrieben, weil ich heute dann auch in Vorbereitung auf diesen Podcast auch schon für Sonntag, ich kommentiere es ja mit Roman, angefangen habe. Und das ist eins, was ich mir nochmal fett hingeschrieben habe, ist genau das. Chris Jones und der Kansas City Pass Rush gegen diese elitäre Offensive Line der Buffalo Bills. Und wenn es ein Team, so wie die aktuell drauf sind und spielen, gegen diesen Chris Jones und Co. aufnehmen können, du hast Kalafdis auch mit angesprochen, dann sind es die Bills. Und deswegen
finde ich auch.
Ist das halt wieder dieses Thema mit diesem Favorisierten, weil wo werden die Spiele entschieden? An der Line, wissen wir alle. Aber ernsthaft gesprochen, wenn Josh Allen Zeit bekommt und auch wenn er geblitzt wird, gegen die Chiefs ja auch nicht untypisch, Steve Spagnuolo lässt das ja auch gerne mal machen, hat das auch in Woche 11 gemacht, er sieht aber in beiden ganz gut aus. Non-Blitz oder Blitz, zumindest gegen die Chiefs war es zuletzt so. Und mit diesem Wissen ist es halt einfach, finde ich, krass bevorteilt, diese Offensive Line, wenn sie ihren Job macht, so wie sie es die ganze Saison gemacht haben, mit Josh Allen als absoluter Playmaker da an der Center.
Genau, da sind sie auch gerne mal zu sechst eben als Vorblocker in der O-Line. Das ist dann schon gar nicht so leicht für einen Gegner da vorbeizukommen, wenn du eben auch weißt, dass Allen ja selber ausbrechen kann. Und weil du einen Blitz angesprochen hast, Josh Allen macht halt auch da keine Fehler. Mhm. 17 Touchdown-Pässe gegen den Blitz, 2 Interceptions, ein einziges Turnover-worthy Play. Hat eine der niedrigsten Pressure-to-Sack-Raten gegen den Blitz. Also da wirst du Josh Allen vielleicht mal irgendwie zu einem Broken Play hinbekommen, aber wahrscheinlich nicht jetzt, dass er da 3 Interceptions wirft, wie es früher vielleicht mal der Fall war.
Ja.
Und dann bin ich schon echt gespannt, ob das so hinaus, weil ein Punkt, den habe ich mir noch groß notiert aus diesem Woche 11 Matchup, wo Kansas City in der Defensive große Probleme hatte, war die Third Down Defensive.
Mhm.
Buffalo hatte 15 Third Downs, die sie ausgespielt haben. Und 9 davon haben sie zum neuen First Down konvertiert, also eine Quote von 60%. Da waren sie Regular Season insgesamt schon gut, die Bills. 60% ist natürlich eine geisteskrank gute Quote. Und die Chiefs, ja, eher eine schwächere Effizienz bei Third Down. Also das war in diesem Matchup, ich kann es nochmal so sagen, 71% Success Rate bei Third Downs. Das war der höchste Wert von Buffalo bei Third Downs in der Saison. Wenn sie das wieder hinbekommen, ihr Drives ja weiterführen können, auch so ein bisschen diesen Time of Possession Battle für sich, was heißt entscheiden können, aber vielleicht zu ihren Gunsten so ein bisschen ja hinbekommen können, glaube ich, dass die Bills da eine sehr, sehr gute Chance auch im Arrowhead haben, auch wenn da noch kein Team dieses Jahr gewonnen hat.
Absolut richtig. Kurzer Einschub, die Offense der Chiefs ist die zweitbeste Third-Down-Offense dann auch noch, ne? Also das haben wir dann auf der anderen Seite irgendwie auch ein Stück weit. Das finde ich sehr interessant. Und vielleicht eine Frage an dich, weil du das ja auch immer gerne mitgibst, diese Blitz-Rates, die wir da haben. Woche 11, 37,8% wurde Josh Allen geblitzt, hat 50% der Pässe angebracht, ein bisschen mehr als 100 Yards, einen Touchdown, aber auch eine Interception. Interessant ist, wenn man sich das mal anguckt, da sie ja häufiger schon aufeinander getroffen sind, gerade in den Playoffs, letzte Saison in der Divisional-Runde, bei den Chiefs gegen Buffalo, wurde der Quarterback Josh Allen am wenigsten geblitzt in den letzten 2 Saisons. Also da haben die Chiefs am wenigsten geblitzt in allen Spielen in den letzten 2 Saisons. Und da stelle ich mir dann die Frage,
also wie letztes Jahr beim Playoff
letztes Jahr bei den Playoffs, ja. Und dieses Jahr dann eben sind sie über ihrem Schnitt. Der Schnitt ist bei knapp 35%. Jetzt in Woche 11 waren es knapp 38%. Das ist dann schon wieder interessant. Also da auch da, und das ist ja auch das Schwierige, und deswegen sind sie so erfolgreich mit Steve Spagnuolo. Welches Gesicht dieser Chiefs Defense kriegt man? Wie viel Druck kommt dann wirklich und wie viel In-Game Adjustments, wie bei den Bills auch, du hast es vorhin angesprochen, wird es bei dieser Chiefs Defense geben? Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil Josh Allen macht aktuell in der Form in beiden Momenten gegen Non-Blitz oder Blitz wenig Fehler. Und dann stellt sich die Frage, wo können sie es eher kreieren? Und deswegen ist dieses Matchup an der Line absolut wichtig und bei den Third Downs sowieso, wie du gerade angesprochen hast.
Nee, absolut. Also da kann man sich wirklich drauf freuen, wie sowohl der eine als auch der andere Quarterback damit umgeht, was ihm da entgegengeschmissen wird.
Absolut.
Und sowohl Spagnuolo als auch Babbage haben da, glaube ich, in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie ganz gute Pläne haben.
Ja, das auf jeden Fall. Also, und dann gibt's ja noch so viel mehr. Aber ja, was sagst du, wenn du sagst, du bist kein Fan von Favorit, gerade in so einem Conference Championship Game? Kann ich verstehen, aber man hat schon das Gefühl, dass die Bills dieses Jahr vielleicht die größte Chance haben im Vergleich zu den letzten Malen, als sie auf die Chiefs getroffen sind in den Playoffs.
Das stimmt, aber ich bin irgendwie, was das anbelangt, ganz leer. Ich habe kein Empfinden dafür. Ich sag's dir ganz, ganz ehrlich, rein von der Saison hätte ich gesagt, ja, die Bills, aber irgendwie, ich habe mir dieses Chiefs-Spiel gegen die Texans auch nochmal angeschaut. Das schaut alles nicht so geil flashy aus, wenn du dir das Spiel einfach so zu Hause anschaust. Wenn du ein bisschen, in Anführungszeichen, genauer drauf schaust, wie sie ihre Matchpläne einfach umsetzen, das ist schon einfach ganz hohes Niveau.
Ja.
Und leider zählt dann ja nicht das, wer über, weiß ich nicht, 6 Spiele das beste Team ist. Es sind ganz wenig Spiele, da musst du immer performen. Und das machen die Chiefs gerade.
Boah. Ja.
Hast du ein Gefühl, wer für dich da favorisiert ist? Ich habe wirklich kein Gefühl bei dem Matchup.
Nee, also ein Gefühl geht eher Richtung Bills, aber wie gesagt, tatsächlich aus 2 Gründen. Einmal diese Thematik, die ich gerade angesprochen habe mit der Offensive Line. Und das andere Thema, noch nicht angesprochen, ist das Thema Turnover. Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen, aber die Buffalo Bills Offensive bei dem Turnover über die Saison die wenigsten Turnover kreiert. Die Defensive bei den Buffalo Bills die drittmeisten. Also das heißt, die sind halt, was Turnover geht, in beiden, in der Offensive und Defensive, Top 3. Und die Chiefs nicht. Hallo, guten Morgen, ja. Und wenn es normal läuft, wenn man den Statistiken immer Glauben schenken darf, dann sind sie dadurch Favorit. Aber wir wissen alle, ein Footballspiel muss erstmal gespielt werden, 5 Euro ins Phrasenschwein. Und ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, Patrick Mahomes auch schon länger keine Interception mehr geworfen. Ich habe das Gefühl, favorisiert vielleicht 51-49% und am Ende entscheidet ein Turnover. Das ist so mein Gefühl, was
ich irgendwie habe. Also ich erwarte wieder so ein knappes Spiel, auch dass wir, wo habe ich es mir aufgeschrieben, was wir zu Beginn gesagt haben, bei diesen 5 Duellen, die ja alle so knapp waren, da waren ja 9 Punkte Unterschied das deutlichste, ja. Sonst waren es 3 bis 6 Punkte Unterschied. In allen 5 Spielen hat ein Team dann mit maximal 4 Punkten vor dem 4. Viertel geführt. Also wir sind immer mit einem One-Score-Game ins letzte Viertel rein. Erwarte ich schon auch wieder.
Ja, total. Also es muss so sein. Es muss kommen, Leute. Wir haben alle da richtig, richtig Bock drauf. Es soll ein Krimi werden und am Ende entscheiden, glaube ich, wirklich, und damit kommen wir bei diesem AFC-Spiel zum Schluss, die Nuancen. So einfach das manchmal klingen mag.
So ist es. Ja, wir wechseln in die NFC und Flo, bevor wir über Washington und Philly sprechen, es gibt dann tatsächlich eine Breaking News, die jetzt gar nicht so breaking ist. Aaron Glenn wird neuer Head Coach der New York Jets. Also nochmal eine aktuelle News, die wir verpacken können hier im Podcast. Ja, auch da die Überraschung hält sich einigermaßen in Grenzen, oder? Nach dem Offensive Coordinator ist auch der Defensive Coordinator weg bei den Detroit Lions.
Ja, die Lions, die bluten ordentlich. Ich finde es sehr spannend. Aaron Glenn, einer der besten, auch keine Frage. Deswegen war er auch bei so vielen Teams im Gespräch. Es ist mal wieder ein defensiv denkender Head Coach bei den New York Jets geworden. Nach Robert Saleh und Co. Die Defense ja nach wie vor gut bestückt, gut besetzt. Da kann man einiges was rausholen. Die Problematik war ja halt aber eigentlich eher, was passiert auf Quarterback und in der offensiven Seite, Nathaniel Hackett und was da alles passiert ist. Ich finde es sehr spannend. Aaron Glenn, geiler Typ. Ich hoffe, dass er Erfolg hat. Bei den Jets ist das natürlich immer so eine Frage.
Ja, war als Spieler auch bei den Jets, der kennt zumindest die Franchise. Stimmt, ja. Und dann wünschen wir ihm, genau wie du es gesagt hast, alles Gute. Das wird er brauchen, das Glück von allen Seiten.
Ja, definitiv, ja. Ja, dann lass uns mit der NFC weitermachen. Mit dem Conference Championship Game, das ist ja das Erste, was dann läuft. Am Sonntagabend geht es dann da los um 9:15, 20:45 bei uns live auf The Zone zu sehen. Die Philadelphia Eagles zu Hause im Lincoln Financial Field. Wenn wir es vorhin ja auch schon hatten bei der AFC, sei das auch mit dazu gesagt. Gegen die Washington Commanders, der Überraschungsgegner sozusagen, ein Divisionsduell. Die Commanders, die Lions, brutal stark ausgeschaltet. Und jetzt trifft man quasi zum 3. Mal auf die Eagles innerhalb einer Saison. Eins haben die Eagles gewonnen, eins haben die Commanders gewonnen. Mhm. Und jetzt also das NFC Championship Game, wo man sagen kann, rein vom Momentum ist man irgendwie bei den Commanders. Aber wir brechen natürlich jetzt alles runter, was wichtig ist für euch.
Genau, vom Momentum her, weil du einfach die Bucks geschlagen hast, weil du die Lions geschlagen hast, die, glaube ich, jetzt schon ins Tal der Tränen gestürzt wurden. Nicht nur, dass du verloren hast, beide Coordinator, die weg sind, also bei den Lions gab es schon auch mal bessere Wochen, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Was natürlich für mich wieder drüber steht über dieser Partie, was ist mit Jalen Hurts? In Woche 16 beim letzten Duell der beiden Teams, das gab 36-33 für die Washington Commanders, nachdem, ich glaube, 21-7 die Führung war nach Viertel Nummer 1 für Philadelphia. Dann hat sich Jalen Hurts aber im ersten Viertel verletzt, und also mit einer Gehirnerschütterung. Und dann kam Kenny Pickett und dann war es ein wildes Spiel, ein wildes Hin und Her. Die Eagles hatten, glaube ich, trotzdem die Chance, das zu gewinnen. Am Ende haben sie aber die Commanders gewonnen. Und was natürlich in dem Spiel spektakulär war, Turnover-Battle hat die Philly-Defensive mit 5-2 für sich gewinnen können. So ein Spiel, sage ich ganz ehrlich, erwarte ich dieses Mal nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das wird ein bisschen gediegener ablaufen, wenn man so will. Ich habe das Spiel damals in der Endzone kommentieren dürfen. Stimmt. Und bin gar nicht mehr zur Ruhe gekommen. Also ein völlig wildes Hin und Her. Das muss man aber, wie gesagt, auch ausklammern. Denn, das sei auch nochmal gesagt, in diesem Spiel bei der Eagles Offense vor allen Dingen, wurden nur tatsächlich bis ins vierte Viertel, tief ins vierte Viertel, Devontae Smith und AJ Brown angeworfen, also getargetet überhaupt. Deswegen muss man das so ein bisschen außer Acht lassen. Nichtsdestotrotz war das eine ganz gute, wenn auch wilde Leistung von den Washington Commanders. Beide werden ihre Lehren daraus gezogen haben. Ich finde aber auch, dass die Commanders im weiteren Verlauf der Saison als auch in den Playoffs nochmal erwachsener dahergekommen sind. Dieses Spiel gegen die Eagles war ja auch rund um das Saints-Spiel, wo ich ja noch mahnende Worte angesprochen habe, wo ich gesagt habe, oh, diese Commanders-Offense muss ich mittlerweile, Cliff Kingsbury, Playcalling etc. pp., die Punkte richtig hart erarbeiten über Third Downs und so weiter und so fort. Auch in der Red Zone waren sie da schwächer, nachdem sie da ja furios gestartet waren in der ersten Hälfte der Saison. Das ist jetzt aber wieder besser geworden. Es läuft sehr, sehr flüssig und ich glaube, es steht und fällt einfach mit diesem Quarterback-Rookie Jaden Daniels. Ja. Denn Christoph, wie ist da deine Einschätzung, wenn man sich das auf dem Papier anguckt, rein von den Namen her, als auch vielleicht ein Stück weit von Statistiken, dann sind die Eagles auf allen einzelnen Positionen besser als die Commanders, bis auf vielleicht eben der Quarterback.
Es ist hundertprozentig so. Also das ist genau die Position, bei der die Commanders den Vorteil auf ihrer Seite haben, auch wenn Jalen Hurts zum Beispiel bei 100% fit wäre. Der hat sich am Knie verletzt und sah jetzt nicht so wahnsinnig mobil aus dann beim Spiel gegen die Rams, auch wenn es da zum Weiterkommen gereicht hat. Ja, also Jaden Daniels, machen wir uns nichts vor. Ist das die beste Rookie-Saison aller Zeiten? Wir haben als Stroud letztes Jahr zu Recht abgefeiert. Ich finde, Daniels ist nochmal eine Schublade drüber. Das ist beeindruckend mindestens. In diesen beiden Playoff-Spielen. Fast 70% seiner Pässe bringt er an. 567 Passing Yards, 2 Passing Touchdowns, eben keine Interception, was wichtig ist, kein Fehler, was das anbelangt. 29 Carries für 87 Rushing Yards in den beiden Spielen. Ich bin hellauf begeistert, muss ich sagen, was der Typ spielt. Aber genauso muss es weitergehen. Also der muss genauso auf diesem Niveau weiterspielen. Weil du musst es natürlich nicht alleine gewinnen, das ist auch völlig klar, aber wenn der nur, weiß ich nicht, bei 95% ist, wird es gegen diese Philadelphia Eagles nicht reichen.
Ja, ganz genau. Und das Spannende, was ich dabei finde, ist, ich habe es gerade deshalb auch angesprochen, diese Philadelphia Defense ist ja auch mit durchaus, ja, Starspielern kann man glaube ich sagen, bestückt auch. Und wenn man sich das nochmal anguckt, die Defense musste und muss auch Jaden Daniels gar nicht mal so viel blitzen, weil sie sich eben dahinter auf ihre Playmaker, auch in der Secondary, durchaus verlassen können und auch konnten in den Duellen gegen die Washington Commanders. Die Frage ist da, die ich mir stelle, wird dann tatsächlich Jaden Daniels gut contained, wie man so schön sagt in der Football-Fachjargon, also so ein bisschen ja eindimensionalisiert, dass er eben vielleicht doch noch mehr rausrollen muss, als er es eh schon tut. Und das haben nämlich die Saints, und deswegen habe ich es auch angesprochen, sehr, sehr gut hinbekommen, ihm das wegzunehmen. Und dann haben sie sich wirklich schwer getan. Und da sehe ich die Eagles ganz bevorteilt so ein Stück weit, auch wenn Jaden Daniels das zweitbeste Quarterback-Rating überhaupt hat gegen den Blitz. Also da stellt sich die Frage, ob sie es dann machen und müssen sie es überhaupt machen, dass sie diesen Rookie unter Druck setzen mit den mit Blitzing-Packages.
Das sind ja ein Team, was A, gar nicht so viel blitzt, B, gar nicht so viel pressured, weil eben du dich A, da, um da weiterzukommen, auf deine Secondary verlassen kannst und B, trotzdem ja genug guten Druck an der Line hinbekommst mit Jalen Carter und Co. Im ersten Saisonduell in Woche 11, glaube ich, war es, lass mich nochmal kurz nachschauen, Woche 11, doch ja, Woche 11 beim Sieg der Eagles, da wurde er tatsächlich nur zu 13% geblitzt. Im letzten Duell, dann in Woche 16, das angesprochene Spiel, nicht ganz 36%. Haben dann aber bei der Hälfte oder über die Hälfte von diesen 35% dann auch Pressure erzeugt. Das war halt Jaden Daniels völlig egal. Der war 11 von 17, 193 Passing Yards, 3 Passing Touchdowns. Okay, dankeschön. Das bringt uns dann nicht wirklich weiter. Was natürlich Daniels einfach als Qualität hat, egal ob du dann ihn unter Druck setzen kannst oder also durch einen Blitz unter Druck setzen kannst oder so mit deiner Line einfach, mit deiner Dreierline. Er hat halt immer diese Ausfahrt, dass er scramblen kann. Diese letzte Ausfahrt, dass er scramblen kann. Im Woche 16 Duell, da waren 6 undesigned Runs. Hatte nur 3-mal mehr in der Saison. Die waren nicht immer effizient. Aber trotzdem, Jaden Daniels hat halt 13% seiner Dropbacks. Danach scrambled er. Das ist der Bestwert in der NFL. Er hat einfach diese Komponente im Spiel und die musst du einfach respektieren, gerade bei Third Downs und bei Fourth Downs. Glaube ich, wird es extrem wichtig sein. Kann Daniels da selber was kreieren? Also mit den Beinen. Oder können ihm die Eagles das wegnehmen? Weil mit Jalen Carter, mit Milton Williams, du hast ein starkes Defensive-Tackle-Duo. Weil, das muss man schon sagen, die Lions, um Druck aufzubauen, mussten sie wahnsinnig viel blitzen durch die Ausfälle. Das müssen die Eagles nicht. Das können sie machen, das müssen sie nicht.
Ja, und das ist ja genau das, was ich meine. Und du hast es angesprochen, auch übrigens noch mit Nolan Smith, der im Pass-Rush dann immer mit dabei ist, der Linebacker. Und auch gegen die Rams waren da ja auch ein paar Turnover dabei, selbst gegen den Lauf von dieser Defensive Line. Gerade das ja auch Jaden Daniels eben auch macht. Die haben dann sogar auch zu Punkten geführt. Also ist das für dich auch, ähnlich wie wir vorhin auch bei Chiefs und Bills haben, vielleicht das interessanteste Matchup, diese Offensive Line vor Jaden Daniels. Mit Cosmi und Co., die zugegebenermaßen einen ganz guten Job machen, auch neulich auch wieder im Laufspiel in den Playoffs für Eckler und Brian Robinson. Die hatten gefühlt ihr bestes Spiel der Saison. Muss ich aber auch sagen, die immer mal wieder schon durchaus mal Penalties machen. Klar, das machen alle, aber auch Cosmi und Kofela machen. Gegen diese Defensive Line wird es, glaube ich, der härteste Test, auch wenn sie ja schon zweimal aufeinander getroffen sind. Also ich glaube, es wird genau darauf ankommen, ob du überhaupt Jaden Daniels Druck machst oder eben nicht, ob du ihn einfach machen lässt und sich sicher fühlen lässt, wenn du so willst, und dann aber trotzdem zuschlägst, so blöd das klingen mag.
Also erstmal freuen wir uns, dass mit Brandon Coleman da noch ein Deutscher mit dabei ist. Das ist quasi unser letztes deutsches Eisen im Playoff-Feuer.
Berlin!
Also stark, dass der da wirklich sich als Left Tackle da festgespielt hat. Du hast Sam Cosmi schon angesprochen. Das ist natürlich bitter, dass der sich gegen die Lions das Kreuzband gerissen hat und dass da quasi, du einen Ersatzmann reinstellen musst mit Trent Scott, der da wahrscheinlich übernehmen wird. Der hatte 45 Snaps. Jetzt schon gegen die Lions. Cosmi war wahrscheinlich der verlässlichste auf der Right Guard Position in der O-Line.
Da möchte ich mich jetzt tatsächlich auch dafür entschuldigen, dass ich ausgerechnet den jetzt nochmal hervorgehoben habe, mit denen vielleicht auch schlechter.
Aber es war ja schon ein bisschen der Headliner.
Pietätslos von mir, muss ich sagen. Schande über mein Haupt, sorry.
Ja. Die werden Arbeit bekommen, aber wie gesagt, das ist ja die Qualität der Eagles. Du musst eben nicht diesen Ansatz haben wie die Lions. Du musst blitzen. Das brauchen sie gar nicht, weil sie auf andere Art und Weise Pressure erzeugen können, beziehungsweise auch wenn es keinen Pressure gibt, kann die Secondary dir eben auch weiterhelfen. Das ist eine Qualität, das haben eben nicht viele Teams, deswegen ist es die beste Defensive der Liga. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass Daniels da schon im Moment richtig gut funktioniert, auch hinter einer sehr, sehr soliden, guten O-Line, die aber jetzt nicht auf dem Niveau der Eagles ist, aber das muss es vielleicht auch gar nicht sein, weil, so wie es für mich jetzt wirkt, hat sich Jaden Daniels damit wunderbar arrangiert.
Ja, total. Also das meinte ich auch nicht zu negativ. Das war mir immer nur ein bisschen zu schwankend über die Saison. Gerade auch, wie gesagt, wenn man schon zweimal aufeinander getroffen ist und sich sehr, sehr gut kennt. Grundsätzlich sieht das wirklich stark aus. Ich bin sehr gespannt, welches Gesicht wir rein im Playcalling von Cliff Kingsbury da auch sehen werden, eben gegen diese Gefahr auf der anderen Seite. In allen drei Ebenen, also vorne an der Line, Linebacker und dann auch ganz hinten die Secondary Safeties. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ob dann generell von Anfang an mehr gelaufen wird, denn wir wissen auch, dass Jaden Daniels einen unfassbaren Arm hat, auch das mit Terry McLaurin immer gut funktioniert. Der hatte auch Spiele dabei, wo der gefühlt gar nicht aufgetaucht ist und sie haben es irgendwie anders gelöst bekommen, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber grundsätzlich ist es halt einfach eine sehr, sehr ausbalancierte und zugleich variable Offensive, die wir, erinnere dich gerne, ich glaube, es muss Anfang Dezember gewesen sein bei unserem Podcast, zu Recht auch kritisiert haben, wo wir gesagt haben, sie ist zu ausrechenbar. Hm. Das haben sie, finde ich, in diesen Playoff-Duellen jetzt ein Stück weit wieder abgelegt. Auch wenn sie häufig auch eine gute Feldposition hatten, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen.
Ja, und was natürlich gegen die Lions auch dazu kam, dass das Laufspiel mal ein bisschen was produziert hat mit Brian Robinson, Austin Eckler, weil total, das hilft halt, wenn nicht alles komplett zu 100% abhängig ist von Jaden Daniels, dass du da auch so ein bisschen Luft holen kannst, sage ich mal, als Quarterback, weil, machen wir uns auch nichts vor, du musst als Washington Offense einen brutal effizienten Tag einfach haben und diese Money Downs, ob dann per Lauf ist, per Pass, du musst da einfach performen. Bei diesen dritten oder vierten Versuchen, also sie sind Nummer 6 bei Third Down, Nummer 1 bei Fourth Down in der Saison, also das ist das, was sie wirklich auch aggressiv gespielt haben, denn Quinn, Cliff Kingsbury, war sie auch sehr aggressiv geplay-called haben dann auch gegen die Lions.
Schwieriges Wort, ja.
Von daher muss man auf der anderen Seite sagen, die Eagles sind da nicht schlecht. Bei der Third Down, Fourth Down Defense nach EPA sind sie Platz 6. Nach Success Rate Platz 7. Ist auch nicht so verkehrt. Trotzdem, da musst du effizient sein in der Red Zone. Deine Opportunities mit Zach Ertz, mit Terry McLaurin ausnutzen. Und dann vielleicht, wie gegen die Lions, so ein bisschen den Gegner zwingen, eben offensiv mitzuhalten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht tatsächlich sogar Probleme bekommen könnten. Viel Konjunktiv.
Dass die Eagles Probleme bekommen
könnten. Dass die Eagles dann bekommen könnten in der Offense. Mhm. Wenn eben die so wahnsinnig effizient spielen, so wie es die Lions waren, die einfach ein bisschen zu viel dann weg mussten vom Laufspiel. Mhm. Gibbs hat ein super Spiel, der kommen wir gleich nochmal drauf, konnte nie wirklich gestoppt werden von den Commanders. Trotzdem, du musst irgendwann auf den Pass gehen, weil du immer so mitrennen musstest mit den Commanders, um übers Feld zu kommen. Und da gab es dann Fehler von Goff. Und das könnte ich mir bei Hurts durchaus auch vorstellen.
Ja, also wenn man mal, das muss man ehrlicherweise sagen, wenn du die Nummer 1 Offense und das Nummer 1 Team ausschaltest, dann hast du vieles richtig gemacht und dann, was soll denn da noch kommen? Also wenn Jared Goff diese Fehler macht, wenn dann insgesamt die Lions mit 5 Turnover, dann bist du dafür gewappnet, auch was dann von den Eagles kommt. Zumal nochmal, das habe ich jetzt das dritte Mal gesagt, man kennt sich, man ist aufeinander getroffen. Man muss ehrlicherweise schon sagen, dass die Commanders Passing Defense ihre Problemchen hatte, als auch vor allen Dingen über die lange Strecke der Saison gegen den Lauf ihre Probleme hatte. Das ist aber auch im weiteren Verlaufe, vor allen Dingen im Dezember und jetzt auch in den Playoffs, besser geworden. Ich war sehr überrascht, wie das hinten raus bei den Bucks gelaufen ist. Ich war total positiv überrascht, hast du ja gerade auch schon gesagt, wie es gegen die Lions war. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, in den beiden Duellen gegen die Philadelphia Eagles hatten sie da schon ordentliche Probleme. Also
aber Saquon warst du jetzt positiv, was die Washington Laufdefensive gegen die Lions gemacht hat?
Generell im Vergleich zum Saisonverlauf davor. Es war jetzt immer noch nicht das Gelbe vom Ei, aber sie hatten ja schon, wenn man auch sich das anguckt, ein paar Plays dabei, wo man, ja, die hatten einfach besseres Tackling gesetzt. Die waren einfach da. Man hat gemerkt, es geht jetzt um die Playoffs, es geht um was. Und da haben sie sich gegen die Lions tapfer verkauft. In der Passing-Defense sowieso, da waren sie stark verbessert. Da war ich eh total überrascht, auch in den Wochen zuvor schon, in der ersten Playoff-Runde, als auch in den letzten beiden Regular-Season-Wochen, wie gut sie da auch in der Coverage waren, wie wenig sie zugelassen haben. Und worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass sie gegen die Eagles da halt trotzdem, auch wenn es schon ein bisschen her ist, das eine war Woche 16, Probleme hatten. Ja, das Spiel Woche 16, wir haben es angesprochen mit Pickett, war irgendwie ein merkwürdiges, keine Frage. Aber gegen diese Playmaker AJ Brown und Devontae Smith sahen sie häufig nicht gut aus und gegen Saquon Barkley halt eben oft auch nicht. Ja. Und das ist so diese Gefahr, die ich da sehe, dass sie eins gut machen werden und das andere nicht so gut. Und dann frage ich mich, sind die Eagles dann im Lauf mit Saquon Barkley besser als die Lions in der Runde zuvor?
Ja.
Okay,
gut, glaube ich nochmal. Sind sie nochmal besser? Ja. Also Philly hatte in diesen beiden angesprochenen Regular-Season-Matchups 228 Rushing Yards und 211 Rushing Yards. Saquon Barkley, 6 explosive Runs, also mindestens 10 Yards. Muss man dann dazu sagen, da weiß ich aber nicht, wie viel da der Kenny Pickett-Faktor, das ist in diesem Woche 16-Duell.
Ja, das haben
sie am Anfang, hatten sie überhaupt kein Rezept. Die ersten 7 Carries von Barkley waren für 109 Yards und 2 Touchdowns.
Das war völlig irre, ja.
Also war überhaupt nicht einzubremsen und dann waren es 22 Carries noch für 41 Yards. Also wenn sie das hinbekommen würden, Respekt, aber das ist natürlich die Frage, wenn Hurts dabei ist und alles, was man jetzt hört mit seiner Knieverletzung, schaut's gut aus, wird er dabei sein, davon glaube ich, können wir jetzt in unserer Preview auch ausgehen.
Ist auch übrigens beim Walkthrough und so dabei, also der ist auf dem Platz, der trainiert, soweit so es geht, ne? Muss man auch sagen.
Das wird weiter ein Problem sein, dass du vielleicht so quasi, du stirbst diesen einen Tod und sagst, okay, im Laufspiel ziehen wir uns irgendwie achtbar aus der Affäre, Saquon Barkley wird uns da brutal wehtun, wie es Gibbs per se ja auch gemacht hat, aber den Tod sterben wir, aber im Passspiel, da werden sie Fehler machen, da kriegen wir vielleicht auch Turnover provoziert, das könnte ich mir schon so als auch, Chance, ja. als Chance vorstellen, denn wenn's Passspiel nicht funktioniert, bei den Eagles, dann kannst du auch vielleicht ein bisschen einfach die Box zustellen. Um dann zu sagen, Barkley, Mensch, läufst nicht 2 Touchdowns bei 7 Carries. Ja. Du bremst ihn so ein kleines bisschen ein. Aber ganz ehrlich, Saquon Barkley wird nicht einzubremsen sein. Das ist einfach so.
Das glaube ich schon auch. Aber aus Sicht der Commanders kann das von mir aus machen, wenn das funktioniert, was du gerade angesprochen hast, auch mit den Zahlen nochmal untermauert, als auch ich meine, ob das ein Mike Saint-Ristall ist, dieser Rookie, der unfassbar gut spielt plötzlich, schon seit mehreren Wochen. Mal schauen, Lattimore, lange verletzt, jetzt dann doch auch mal in dem einen Spiel zumindest ein paar gute Sequenzen gehabt. Jeremy Jin, die haben sich alle gesteigert. Die sind vom Namen her, finde ich, sowieso eigentlich gar nicht so verkehrt, hatten aber keine gute Saison, keine ersten guten 2/3 irgendwie der Saison. Deswegen haben sie ja Lattimore auch geholt. Und ich glaube, mit diesem Momentum eben, wie du es vorhin noch angesprochen hast, gegen Bucks, gegen Lions und auch generell in der Regular Season schon, als auch gegen die Eagles davor. Mit der Passing Defense ist das der Schlüssel zum Erfolg für die Washington Commanders, weil mit der Offensive werden sie Schritt halten können. Und ich verstehe deinen Punkt, dass du dann eher siehst, dass die Eagles nicht Schritt halten können, auch wenn Saquon Barkley 2 Touchdowns macht. Also ich gehe fest davon aus, dass er trotzdem wieder einmal durchbricht und für 70 Yards reinläuft. Ne?
Saquon Barkley wird 100 Yards Minimum schaffen, wird einen oder zwei Rushing Touchdowns haben. Da bin ich mir eigentlich fast zu 100% sicher. Ja. Die Frage ist, was macht dann Jalen Hurts? Gegen die Rams, das hat schon nicht so wirklich gut ausgeschaut, auch so, wenn er sich aus der Pocket rausbewegt hat. Das sah nicht rund aus, wird vielleicht jetzt ein bisschen besser dann sein mit einer Woche Pause. Aber der wurde 7-mal gesackt. Nie öfter gesackt worden in dieser Saison, weil er eben nicht so beweglich war. Jetzt muss man sagen, mir gefällt dann der Rams Pass Rush besser als der Commanders Pass Rush.
Ja, der war auch brutal.
Aber das Problem wird halt einfach sein bei Jalen Hurts, und das ist jetzt auch nichts ganz Neues, unabhängig von der Verletzung. Er hält halt den Ball gerne zu lang. 7-mal, wo er gesackt wurde gegen die Rams, 6-mal davon hat er einen Ball mindestens 4 Sekunden oder länger gehalten. Und das wird ein Problem sein, dann auch gegen die Washington Commanders. Das ist insgesamt die ganze Saison über schon ein Problem, dass ein Ball zu lange hält, also dass die Zeit von Snap zu Wurf zu lange dauert und gerne mal über 4 Sekunden geht, was ein horrender Wert ist. Und was dann vielleicht noch dazu kommt, das spricht aber dann vielleicht eher wieder für einen AJ Brown, einen Devonta Smith, weil Jalen Hurts sie einsetzt bekommt. Hurts ist halt verdammt gut gegen Man-Coverage. Und Washington hat zu 40% Man-Coverage gespielt, gegen alle anderen, also in den beiden Matchups, in allen, oder gegen alle anderen Gegner waren es im Schnitt 30%. Mhm. Also die haben da mehr Man-Coverage gespielt. Und da weiß ich dann nicht, ob Marshall Latimer aus seinem Tal schon raus ist, weil das ist für mich, du hast den Namen gerade schon angesprochen, deswegen wollte ich noch schnell die Kurve kratzen. Marshall Latimer gegen AJ Brown.
Ja,
voll. Das Duell in Woche 16 ging an Brown. Das Duell von Latimer gegen Mike Evans in der ersten Runde ging an Mike Evans jetzt gegen die Lions. War ein bisschen effizienter, weil er auf einer Seite geblieben ist. Aber Marshall Latimer wurde genau für sowas geholt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie schon mit dem Championship-Game gerechnet hatten, aber dafür wurde er teuer geholt, um jetzt auf der höchsten oder auf der größten Bühne im größten Moment abzuliefern. Und das ist halt dein Matchup gegen AJ Brown.
Ja. Und das ist die Frage, welches Gesicht man sieht. Das ist schön, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das war bisher nicht gut von ihm. Aber es waren schon so ein paar Plays dabei, wo man gemerkt hat, er tut insgesamt dieser Secondary, glaube ich, ganz gut, weil die Quarterbacks das vielleicht auch mal vermeiden. Mit dem Wissen allerdings, wie er aktuell spielt und wie er drauf ist. Und das mit dem Wissen als Divisionsrivale ist das vielleicht auch etwas, was die Philadelphia Eagles adressieren werden. Genau eben seine Ecke. Wird spannend sein. Also das sehe ich schon auch. Und dann muss man ja immer noch gucken, was Hurts eventuell macht, wenn die Commanders überraschenderweise, du hast Man Coverage angesprochen, aber auch generell in der Zone die Separation so gut hinbekommt, dass Hurts eben den Ball länger halten muss oder wie schnell er dann eben über Checkdowns und die Titans vielleicht zuschlagen kann.
Und genau, das macht er auch schon Spiele, wo er schnelle so Pässe hatte und wirklich auch AJ Brown und Devonta Smith gefunden hat mit schnellem Release.
Korrekt.
Weiß ich nur nicht, ob das dann halt dauerhaft bei Hurts machbar ist, vor allem wenn er angeschlagen ist.
Deswegen sage ich, bei schnellen Release und guter Coverage von diesen beiden Playmakern ist es bei den Eagles für mich zumindest, obwohl die ja so gut gespielt haben auch über einen langen Zeitraum, nicht so oft, dass er eben diese kurzen Dinger geht und Titans und so ständig einsetzt. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn, dann hält er den Ball zu lange, wird gesackt oder es kommt was ganz Komisches bei raus oder er scrambled. Also das kann schon eine Chance auch sein für die Commanders. Die müssen mit der Secondary also auf Top-Niveau sein. Auf der anderen Seite muss die Offensive Line von den Commanders auf ihre Normalform sein, trotz Ausfällen oder generell, so wie sie gespielt haben, auf einem soliden Niveau sein. Und dann haben die Commanders auch gegen die Eagles eine Chance, glaube ich.
Genau, und wenn du halt dann Man-Coverage in höherer Rate spielst, dann darfst du da halt dich von Hurts nicht schlagen lassen. Das ist einfach...
Genau.
Weil sonst kann es böse enden und dann ist auch wurscht, was Barkley macht. Ja. Weil wenn sie durch die Luft on top dich auch noch schlagen, dann kann es ganz böse werden, weil dann wir's, also rein von der Kaderstruktur sind die Eagles einfach das beste Team. Das muss man einfach festhalten.
Richtig. Auch ohne eine Kobe Dean, der natürlich weiterhin ausfällt, der Linebacker. Das muss man nochmal mitgegeben haben, ja. Genau,
ich hab so sieht's aus. Ein Punkt, der ist mir noch zum Schluss eingefallen. Müssen wir über die Kicker bei dem Spiel reden? Wenn es eng ist?
Ja. Ja.
Also Jake Elliott hat in diesen Playoffs schon 3 Extrapunkte vergeben. Mm-hmm. Der Kicker der Philadelphia Eagles. Der war 1 von 2 gegen Green Bay und 1 von 3 nur gegen die Rams. Okay, wetterbedingt vielleicht auch so ein bisschen, aber der hatte auch schon keine gute Regular Season und vor allem alles, was über 50 Yard ist, da trifft er de facto eigentlich gar nichts. Ist er 1 von 7 in dieser Saison. Es gab in diesen Playoffs noch keinen Versuch über 50 Yards. Mm-hmm. Und wenn es knapp ist, Jake Elliott oder Zane Gonzalez, wem trauen wir da mehr? Also, puh.
Ja, schwierig. Eigentlich war Jake Elliott für mich über die Saison ohne Frage einfach solide, ne? Das hat er jetzt eine Flatter bekommen mit dem Wissen, wie es in den Playoffs gelaufen ist. Extrapunkt ist eigentlich immer ein Ding, wo ich als Owner oder GM genauer hingucke und sage, wenn es mehr als 3 sind, mein Freund, bist du nächstes Jahr nicht mehr hier. Ja, das muss man ehrlicherweise so sagen. Zane Gonzalez hat schon immer in seiner Karriere, glaube ich, Hoch und Tiefs gehabt.
Das stimmt.
Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja, ich weiß nicht,
ob Gonzalez hat gegen Tampa aus 52 Yards mal getroffen, gegen die Lions aus 44 Yards vergeben. Ja. Da stand es aber 45-31, war dann am Ende des Tages egal. Und vielleicht auch da noch Jake Elliott gegen Washington in dieser Saison aus 44 Yards, aus 51 Yards, aus 56 Yards vergeben.
Mhm. Stimmt.
Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in diesem Spiel auch nochmal aus der Entfernung wichtig werden könnte für Herrn Elliott.
Ja, wichtiges Thema. Da sind wir wieder bei diesen wenigen Punkten und den Nuancen, die entscheidend sein werden. Ja, am Ende müssen sie liefern. Wir reden eigentlich nie über Kicker, ne? Aber in so einem Playoff-Spiel, you have to. Also sonst wird es nichts.
Ich glaube, bei Butker und Bass brauchen wir es nicht extra großartig thematisieren, aber ich dachte, bei Elliott und Gonzalez.
Ja, hast du recht.
Wüsste nicht, wem ich da jetzt so unbedingt den Vorteil gebe.
Also aktuell bin ich da eher bei der Unit von den Commanders.
Ja, ich auch.
Ja. Eher bei St. Gonzalez, der das ja, wie gesagt, der war für mich auch insgesamt verlässlicher, hatte auch schon seine Katastrophenzeiten, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber Jake Elliott in dieser Playoff-Saison, wenn er dann mental, das ist ja das, was ich auch immer ganz häufig sage, hingeht und weiß, ich muss unbedingt und ich darf nicht, das sind Menschen, die haben das schon auch noch irgendwo im Hinterkopf, dass es zuletzt nicht gut funktioniert hat.
Definitiv. Ja, absolut. Ich gönn's natürlich beiden, dass sie ihre Dinge treffen.
Ja.
Aber so könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht Elliott, wenn die langen Dinger kommen und entscheidend sein könnten, Probleme hat, wie das ganze Jahr über schon.
Da kommt es dann auf, am Ende des Tages, die Beinmuskulatur an.
So nämlich.
Werbung.
So, Muskulatur etc. pp. Du hattest es ja schon mal gesagt, Christoph, Sport als Vorsatz fürs neue Jahr 2025. Wie läuft denn das Projekt Muskulatur ausbauen im stadlerischen Körper?
Muskulatur war immer schon in ausreichendem Maße vorhanden. Ein Kilo Speck ist schon weg. Aber ich sag mal so, mit diesen NFL-Playoffs ist es echt gar nicht so leicht, Zeit zu finden im Schedule. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das Gute ist, mit Fitness First hat man eine sehr, sehr schöne Anlaufstelle. Gibt über 160 Studios deutschlandweit. Da ist eigentlich für jeden was mit dabei, auch vielleicht mal kurzfristig dann hinzuschauen und reicht auch schon eine halbe Stunde, ein kleines Workout zu machen.
Und, was
und die Wellness-Angebote abzuchecken.
Ja, das hatten wir ja schon mal. Also da gibt's Premium Wellness, aber auch Premium Fitness vor allen Dingen auch, wie der Name ja schon sagt, zum besten Preis tatsächlich. Hast du also für dich schon entdeckt, wahrscheinlich eher Premium Wellness, aber Premium Fitness gibt's eben auch. Und wir haben für euch da auch ein tolles Angebot von Fitness First. Könnt ihr, wenn ihr da jetzt mitmacht, 8 Wochen gratis trainieren. Und ich würde mal sagen, das sollte man mitnehmen.
Ja, kann ich auch nur sagen, machen. Denn da habt ihr eben zusätzlich auch die beste Betreuung von ausgebildeten Trainern und dazu die modernsten Geräte, wenn ihr dann so ausschauen wollt wie ich. Mehr Infos in den Shownotes.
Ja, dann sind wir durch für diese Woche. 2 Spiele. Wir suchen 2 Teams, die in den Super Bowl kommen. Das ist euer Fahrplan. Damit ihr Bescheid wisst, Sonntag ab 20.45 Uhr die Washington Commanders bei den Philadelphia Eagles. Ganz, ganz interessantes Duell. Und dann eben am Montag ab 0.25 Uhr, wie ich gelernt habe, dank meines Schedule
immer
Assistant Coordinator Christoph Stadler, die Buffalo Bills im Arrowhead gegen die Kansas City Chiefs.
Bin sehr, sehr gerne Ihr Sekretär und müsste jetzt Ihnen auch den nächsten Call dann reindrücken.
Ja, gerne. Sag mir gerne Bescheid. Wir sind für heute durch. Bitte alle Termine eintragen.
Alles
und,
klar.
Und Leute, wir hören uns am Sonntag und in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das werden 2 ganz tolle Spiele. Und dann wissen wir nächste Woche, wer im Super Bowl steht. Und darüber werden wir bestimmt das ein oder andere Wort auch dann hier verlieren bei uns im Podcast.
Schöne Worte, Chef. Dankeschön, Chef. Cool, Chef.
So, jetzt sauber machen, ausmachen. Ciao.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.